Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Bücher, die vom Erwachsenwerden erzählen, gibt es viele. Und es gibt auch unzählige autobiografisch gefärbte Erzählungen von Autoren und Autorinnen, die ihre Homosexualität zum Thema machen. Jetzt aber hat sich die Journalistin Caroline Emke mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und sie macht es anders. Ihr Buch »Wie wir begehren« ist dann auch gleich auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse gelandet. Ina Bösch hat Caroline Emke in Berlin zum Gespräch getroffen.
Caroline Emke, man kennt Sie als begnadete Reporterin, und zwar von Texten, die im Spiegel und der Zeit erschienen sind. Für diese Reportagen haben Sie viele Auszeichnungen erhalten. Man kennt Sie, Caroline Emke, ebenso als begnadete Essayistin, und zwar von Texten über anspruchsvolle Themen wie Krieg, Gewalt oder Opfer der RAF. Man kennt Sie auch als Moderatorin von Streitgesprächen, und zwar an der Berliner Schaubühne, wo Sie Gespräche führen zu Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik. Und man kennt Sie als jemand, die sich in all diesen Berufen als Person einbringt. Nun legen Sie ein Sachbuch vor, in dem Sie sich als Person nicht nur voll einbringen, sondern eigentlich eben sich, Ihre Person, zum Thema machen. Im Buch mit dem Titel »Wie wir begehren« erzählen Sie die Geschichte Ihres Erwachsenwerdens und die Entdeckung Ihrer Homosexualität. All diese Geschichten sind eingebettet in allgemeine Überlegungen zum Thema Begehren. Warum, Caroline Emke, haben Sie sich nach Büchern über Gewalt und Krieg, nach Reportagen aus Krisengebieten entschieden, Ihr Privates sozusagen nach außen zu kehren?
Ich glaube, dass es nie eine solche Entscheidung in dem Sinne gab. Also ich glaube, ich habe nie darüber nachgedacht, möchte ich jetzt gerne mein Inneres nach außen kehren? Das hätte so wahrscheinlich sofort mit Nein beantwortet. Sondern ich glaube, dieses neue Buch schließt eigentlich an Fragen an, die mich schon früher beschäftigt haben, in verschiedenen Hinsichten. Das eine ist, ich bin ursprünglicherweise ausgebildete Philosophin. Ich habe in Philosophie promoviert über den Begriff kollektiver Identitäten. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der in diesem Buch immer wieder aufkommt. Die Frage, was heißt es eigentlich, wenn man homosexuell ist, plötzlich zu einer Identität zu gehören? Und es gibt eine zweite Frage, die auch in den früheren Büchern immer aufgetaucht ist, die für dieses Buch auch entscheidend war, nämlich die der Sprachlosigkeit. Mich hat auch in den Büchern, die ich über Kriegsberichterstattung geschrieben habe und über die RAF, immer das Schweigen oder nicht sprechen können interessiert. Und in diesem Buch verhandle ich nun das Schweigen, das ich vermute mal jeder von uns kennt, aus der eigenen Pubertät, die Sprachlosigkeit, das eigene Begehren nicht richtig artikulieren zu können oder möglicherweise auch in der Umwelt aufzuwachsen, in der über Sexualität und Begehren eben geschwiegen wird.
Das heißt, es ist eigentlich ein eminent politisches Buch.
Ich hoffe.
auch ein aufklärerisches Buch, wenn man das so nennen kann. Eben, es geht um Identität, nicht nur im Singular, sondern im Plural, um Identitäten. In Ihrem Buch gibt es einen anderen Hinweis noch, weshalb Sie dieses Buch geschrieben haben. Und zwar beginnt das Buch mit der Erzählung über einen Ihrer Mitschüler. Daniel nennen Sie ihn. Daniel hatte keine Freunde. Er wurde vielleicht deshalb auch in der Schule immer schlechter und flog dann von der Schule. Etwas später haben Sie dann erfahren, dass er sich das Leben genommen hat. Sie wussten nicht weshalb, Sie wissen nicht weshalb er sich umgebracht hat. Sie argwöhnen, dass es möglicherweise wegen seiner sexuellen Orientierung ist. Sie wissen es aber nicht. Dennoch fühlen Sie sich offenbar irgendwie schuldig, dass Sie damals nicht mit ihm über Ihre Ahnungen, über Ihre Gefühle gesprochen haben. Eben wie gesagt, das Buch beginnt damit, es beginnt mit einem Zitat und dann einer der ersten Sätze lautet, vielleicht ist das der Grund für diese Geschichte, eben dieses in Anführungszeichen Schuldgefühl. Da habe ich mich gefragt, ist Schuld denn ein guter Motor für eine Erzählung?
Die Geschichte dieses Mitschülers, der mit mir zusammen zur Schule gegangen ist und der, wie das sehr häufig in der Jugend der Fall ist und sehr häufig in der Pubertät der Fall ist, sehr unangenehm ausgegrenzt wurde über seine ungeklärte Klassendynamik und der sich immer weiter in sich selbst zurückzog und später eben das Leben genommen hat. Die Geschichte dieses Mitschülers hat mich mein Leben lang umgetrieben. Vermutlich auch, weil ich damals in der Klasse von der Klassenlehrerin die Aufgabe bekommen hatte, diesen Jungen zu schützen. Also ich sollte irgendwie auf ihn aufpassen. Und ich vermute, das ist mir ja so in die Fasern übergegangen, dass ich wahrscheinlich immer gedacht habe, ich habe ihn nicht richtig beschützt. Ich habe nicht gut genug auf ihn aufgepasst. Ich hätte irgendetwas mehr tun sollen, dass dieser Junge nicht immer einsamer und unglücklicher wird. Und ich weiß das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man bei Suiziden überhaupt so eine Art von Wissen haben kann, warum sich dann Menschen das Leben nehmen. Ich habe es auch extra nicht recherchiert für dieses Buch. Ich wollte das nicht wissen. Für mich war nur entscheidend, dass ich mein Leben lang mich gefragt habe, eigentlich warum er und warum nicht ich? Warum bin ich aus dieser Jugend so hervorgegangen? Warum ist es mir irgendwann gelungen, meine Sexualität für mich selbst zu entdecken? Und warum für diesen Jungen vielleicht nicht? Und Sie haben völlig recht, es ist sicherlich auch einer der Gründe, dieses Buch zu schreiben, ist zu sagen, ich möchte gerne, dass es solche Geschichten gibt. Ich möchte gerne, dass es Geschichten gibt, in denen Menschen von ihrer Homosexualität schreiben, die nicht nur von Leid erzählen, die nicht nur von Unglück über diese Andersartigkeit sprechen, sondern die auch einen Horizont aufweisen, der eben glücklich sein kann oder der ein Versprechen auf ein gelungenes Leben enthalten kann.
Es ist tatsächlich so, dass Ihr Buch eben nicht eine Leidensgeschichte ist, sondern ein Buch voller auch heiterer Momente, vor allem aber auch sehr tiefgründiger Momente. Ein Buch, das eben nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur von der Entdeckung der Homosexualität oder wie Sie das nennen, Coming of Age handelt, sondern eben vom Begehren allgemein. Es heißt ja auch, wie wir begehren. Und Sie gebrauchen nicht den Begriff Lust, sondern eben eher diesen antiquierten Begriff Begehren. An einer Stelle schreiben Sie, was das Begehren ist, nämlich ein Fluss ohne Ufer. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, habe mich dann aber gefragt, ja, wie ist das denn mit dem Fluss und dem Ufer? Da hat doch immer ein Ufer. Und ich denke, das müssen Sie erklären.
Also das Erste ist, ich empfinde es ja gar nicht als Kritik, sondern als Lob, wenn ich einen antiquierten Begriff verwende. Insofern nehme ich das erstmal sehr gerne an. Das andere ist, bei dem Fluss ohne Ufer, es ist sicherlich ein Bild, das auch beunruhigen könnte, weil man sagt, naja, ein Fluss, der kein Ufer hätte, der hat ja keine Begrenzung, der hat auch nichts Rettendes, der ist vielleicht haltlos oder derjenige, der sich in dem Fluss befindet, kann keinen Halt finden. Das ist sicherlich insofern ein ambivalentes Bild. Das ist auch ein unglücklicher Aspekt. Da bin ich auch unsicher, ob mir das dann nachträglich selber gut gefällt, sozusagen, dass es diese Offenheit hat. Ich glaube, was mir wichtig war in dem Bild bei dem Fluss ohne Ufer, war zu sagen, dass, wie empfinde ich denn eigentlich dieses Moment von wirklich jemanden wollen, also von wirklicher Lust. Und das Gefühl, das ich damit verbinde, ist schon etwas Haltloses, aber im wünschenswerten Sinne. Also nicht, dass es mir Angst macht, sondern dieses wirklich hingezogen sein zu jemandem anderen und dieses wirklich loslassen können, alles das, was einen retten könnte, möglicherweise vor der anderen Person, um es in dem Bild zu sagen, oder alles, was einen eben auch zurückhalten könnte, sich wirklich auf jemand anderen einzulassen. Und ich glaube, ich bin auf dieses Bild gekommen, weil ich mich tatsächlich befragt habe, wie fühlt sich dieses Moment von wirklich richtig jemanden wollen an? Und da habe ich das Gefühl, sind die Ufer relativ weit weg und sollen es auch sein.
Eben wenn ich Ihnen so zuhöre, dann ist es ja so, dass Sie eben nicht einfach, wiederum in Anführungszeichen, vom homosexuellen Begehren schreiben und erzählen, sondern es geht ja um allgemeine Fragen, also um die Frage, wie entdeckt man oder Frau, wie entdeckt ein Jugendlicher, eine Jugendliche die eigene Sexualität? Wie verändert sich das Begehren im Verlauf des Lebens? Verändert es sich überhaupt? Wenn ja, wie? Also große Fragen. Sie haben zuvor gesagt, Sie seien ja auch Philosophin. Sie suchen ja auch philosophische Antworten. Welches war denn für Sie im Verlauf dieses Werkprozesses, dieses Aneignungsprozesses, wenn man das auch so nennen kann, die überraschendste Antwort?
Es gab natürlich bei dem Entwerfen sozusagen dieses Textes oder bei dem Herangehen an die Fragen, die mich umgetrieben haben, bestimmte Sachen, die ich vorher wusste. Einerseits, wie eben ich dieses Erwachsenwerden erlebt habe und wie ich es empfunden habe, nämlich als einen sozusagen fortlaufenden, dynamischen Prozess. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit 15 oder mit 18 oder mit 21 oder jetzt mit 44 plötzlich erwachsen wäre. Und das Merkwürdige bei diesem Genre der Coming-of-Age-Geschichten, über die so oft gesprochen wird in Literatur, wird einem immer nahegelegt, es gäbe sozusagen einen bestimmten Moment, an dem ist man dann eben erwachsen. Und der markiert sich daran, dass man dann das Wahlrecht bekommt oder dass man plötzlich bestimmte Rechte und Pflichten zugewiesen bekommt. Auch die Religionen markieren diesen Punkt des angeblichen Erwachsenwerdens irgendwann. Das wusste ich schon vorher, dass ich mich selbst so nicht erlebt habe, auch mein eigenes Begehren so nicht erlebt habe, sondern dass ich eben ein Buch schreiben wollte, in dem diese Festsetzungen der Identität unterwandert oder aufgelöst werden. Und insofern sollte es von Anfang an auch kein Buch sein, das sich ausschließlich nur an Homosexuelle richten kann, sondern das eben versucht, die Frage zu verhandeln, wie entdecken wir eigentlich unser Begehren? Wie entdecken wir eigentlich, dass das wirklich unseres ist? Oder ob es nur das ist, was einem nahegelegt wird? Ich glaube, die größte Überraschung für mich war eigentlich, dass ich während des Schreibens an diesem Buch immer mal wieder mit Freunden gesprochen habe, worüber ich schreibe. Und dann fing ich so an zu erzählen, worüber ich schreibe. Und ich merkte relativ früh, dass das Thema, von dem ich dachte, dass es jetzt vor allem nur mich beschäftigt und eher darüber nachdachte, wie es denn auch noch andere interessieren könnte, anscheinend jeden umtreibt. Also diese Epoche der Pubertät und diese Frage, wie wir eigentlich herausfinden, was wir wirklich selber wollen. Nicht nur, was die Gesellschaft von uns erwartet, nicht nur, was Eltern von uns erwartet, nicht nur, was uns Filme oder Bücher eben nahelegen, wie wir uns empfinden sollen, sondern wie wir herausfinden, was wir wirklich selber wollen. Dass das eine Frage ist, die meine Freunde genauso verunsicherte oder zweifeln machte wie mich. Und ich glaube, das war während des Schreibens die größte Überraschung.
Sie haben gesagt, diese Fragen haben alle umgetrieben, nicht nur Homosexuelle, sondern auch Heterosexuelle, Bisexuelle, wie auch immer. Aber es ist ja schon so, dass es da einfach Unterschiede gibt, ja. Es ist doch für Homosexuelle schwieriger als für Heterosexuelle, ihre sexuelle Orientierung zu entdecken und dann auch zu ihr zu stehen, schwierig, weil es keine Vorbilder gibt.
Ja, nein, das ist richtig. Genau das ist eine der Fragen, die ich in dem Buch versuche zu erzählen oder eben zu diskutieren. Wie kann man eigentlich herausfinden, wie kann man sich eigentlich selbst verstehen, wenn es für das, was man empfindet, gar keine Vorlagen gibt. Da haben Sie völlig recht. Das ist in der Tat sehr viel schwieriger für Homosexuelle. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Jugend Bücher gelesen hätte, in denen sich Frauen lieben. Oder ich habe sehr, sehr spät Desert Hearts, glaube ich, hieß der, den ersten Film in meinem Leben gesehen, wo Frauen sich küssten. Also in der Tat, die Vorlagen, die Bilder ausbilden nach denen man sich selbst entwirft sozusagen, waren immer heterosexuell. Und insofern ist es sehr, sehr viel schwieriger für Homosexuelle, glaube ich, erstmal sich überhaupt zu entdecken und zu verstehen und dann dazu zu stehen, dass es anders ist als das, was einem rundherum nahegelegt wird.
Colin Emke, Sie sind bekannt für Ihre klare, präzise, elegante Sprache. Sie wurden dafür, wie gesagt, auch verschiedentlich ausgezeichnet. Auch dieses Buch hat eine wunderbar klare Sprache. Ich stelle mir vor, dass es nicht ganz einfach war, für dieses Thema eine Sprache zu finden.
Das, was schwierig war bei diesem speziellen Text, ist es ja ein Sachbuch. Oder es gilt als Sachbuch.
Wie würden Sie es denn nennen?
Ja, ich weiß immer gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, es changiert zwischen verschiedenen Genren. Und gewiss ist verhandelt sozusagen philosophische oder politische Fragen. Es sind meiner Ansicht nach Fragen, die von politischer Relevanz sind. Und trotzdem war der Versuch, bei diesem Buch eine erzählerische Sprache zu finden. Auch deswegen, weil es eben möglichst viele Leser einladen sollte, sich in diese Fragen überhaupt hineinzudenken. Wenn da jetzt draußen schon draufstünde, dies ist eine Theorie des homosexuellen Begehrens oder dies ist eine Theorie des Begehrens, dann schreckt es nur ab. Und ich glaube, Teil dieser Abschreckung, die immer zwischen diesen eben dauernd in der Öffentlichkeit als kollektive verhandelten Identitäten, genau diese Abschreckungen soll so ein Text eben auch abbauen oder unterwandern. Insofern kommt es sehr, sehr viel erzählerischer daher als alles, was ich je geschrieben habe. Und das war, glaube ich, schwierig. Also es war für mich relativ schwierig, das, was ich als theoretischen Hintergrund habe, rauszuhalten und es sozusagen zu einem, wenn man so will, informierten Buch zu machen, aber ohne, dass es jemand merken muss.
Und ohne, dass es exhibitionistisch ist.
Ja, das war natürlich die andere große Sorge. Also natürlich die Befürchtung, dass wenn ich ein solches Buch schreibe, dass es das ist, was heutzutage Leser erwarten. Ich hatte die große Sorge, würde sozusagen enttäuschen, wenn es nicht obszön genug ist oder zu diskret. Das kann ich natürlich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich kann nur sagen, das sind sicherlich Sorgen beim Schreiben gewesen und Überlegungen, die ich angestellt habe, was für eine Sprache kann das haben? Wie kann mir das gelingen, über Sexualität zu schreiben, ohne dass es grob oder derb oder vulgär klingt?
Sie haben gesagt, eben dieser erzählerische Ton sei ein neuer Ton. Es ist ein wunderbarer Ton. Ich sage Ton, weil die Musik in Ihrem Buch und auch in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt hat. Wenn Sie dieses Buch mit einem Musikstück umschreiben müssten, was wäre es dann?
Ganz sicher eine Fuge.
Weil es um die Variation geht.
Ja, auch, also weil es auch in bestimmter Hinsicht komponiert ist und weil es in bestimmte Motive gibt, die ich versuche, in dem Buch verteilt immer wieder auftauchen zu lassen, als ob es ein musikalisches Stück wäre. Also das Motiv von den Kreisen beispielsweise, um mal jetzt eins zu nennen. Und auch die Anlage, dass es eben diesen Mitschüler gibt und die erzählende Ich-Stimme. Also es hat so etwas wie eben ein Subjekt und ein Kontrasubjekt, was es in einer Fuge gäbe. Und insofern ist es von mir aus ein bisschen angelegt wie ein musikalisches Stück.
Also Bach haben Sie erwähnt. Es ist so, dass die klassische Musik schon früh für Sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Ihre Mutter war eine dieser wichtigen Personen, die Sie in die Musik eingeführt hat. Und Sie haben sich ganz schnell und eigentlich schon sehr früh, eigentlich nicht kindergerecht in Anführungszeichen, Musikstile angeeignet. Sie haben schon sehr früh Schönberg gehört oder Ligeti oder Nono und so weiter. Ihre Mutter war eine dieser Personen und dann gab es da noch einen Musiklehrer, dem Sie fast ein Denkmal setzen in Ihrem Buch. Der Musiklehrer heißt Kosarinski. Und da wir von der Sprache gesprochen haben, möchte ich Sie eigentlich bitten, einen Ausschnitt vorzulesen, und zwar über den Musikunterricht, den er Ihnen und Ihren Mitschülern erteilt hat.
Ja, sehr gern. Wir hatten uns beim Eintreten in den Musikraum einfach gesetzt, wie wir lustig waren. Nach Sympathien verteilt, bunt zusammengewürfelt, kreuz und quer. Kosarinski verteilte nun die Noten, drückte sie jedem von uns in die Hand, lächelnd, hier und da mit einem frechen Spruch, der die undisziplinierten Kandidaten gleich zum Schweigen brachte, und dann ging er zurück zum Klavier, spielte die Melodie und hieß uns nachsingen, nach Noten oder nach Gehör. Jede Stunde sollte er so beginnen, mit dem Einsingen, mit dem Aufwärmen, mit Tonleitern, Intervallen. Dann mit einem Lied. Erst Volkslieder. Dann Bach, Mendelssohn, Schumann, Schubert. Zunächst alle miteinander. Später teilte er die Klasse. Wieder teilte die Welt sich auf. Wieder wurden Jungen und Mädchen getrennt, aber nicht nach Geschlecht, sondern nach Stimmlage. Wir fächerten uns auf, aber diesmal mit Grund. Wir wurden zersplittert, aber diesmal nicht nur in zwei Teile, sondern später, nach dem Stimmbruch der Jungen, in vier. Es ging nicht darum, wer wir vermeintlicherweise waren oder sein sollten, sondern wie wir klangen. Sopran, Alt, Tenor und Bass. Es spielte keine Rolle, ob Junge oder Mädchen. Es spielte eine Rolle, was für eine Tonlage, was für ein Spektrum wir abdeckten. Er teilte uns nicht auf, sondern ein, um einen anderen, vielstimmigen Klang zu erzeugen.
Ein Ausschnitt aus dem Buch »Wie wir begehren« von Caroline Emke. Sie hören Schweizer Radio DRS 2, die Sendung »Reflexe«. Caroline Emke, das war offenbar ein Schlüsselerlebnis für Sie. Die Musik, wie gesagt, spielte eine wichtige Rolle für Sie bei der Entdeckung Ihres Begehrens. Welche denn?
Sie haben es erwähnt, es war eine Schlüsselerfahrung. Ich hatte wirklich exquisit guten Musikunterricht und hatte einen ganz wunderbaren Musiklehrer, der eben gleichermaßen Musik als Leidenschaft und Liebe zu etwas Lebendigem vermitteln konnte, aber eben auch mir eine Sprache, eine musikalische Sprache vermittelt hat, durch das Textstudium, also die musikalischen Texte zu lernen, als auch die Lehre von den verschiedenen musikalischen Formen. Also er hat uns Sonaten beigebracht und was eine Fuge ist und wie Sinfonien geschrieben werden. Und über diese musikalische Sprache habe ich eben gelernt, dass es Normen gibt und Abweichungen von der Norm und dass die Abweichungen von der Norm zu demselben musikalischen Text oder Stück gehören können. Das hätte man auch im Jazz lernen können. Ich habe es halt in der klassischen Musik gelernt. Und ich glaube, insofern war für mich dieses Musikstudium oder dieser Musikunterricht in der Schule die Sprache, die mir all die Freiheit erschlossen hat, die ich sonst vielleicht so leicht nicht gefunden hätte.
Sie gebrauchen in Ihrem Buch einen Begriff ebenfalls aus der Musiksprache beziehungsweise aus der Sprache über die Musik, nämlich die Modulation. Die Modulation bedeutet ja der Übergang von einer Tonart zur anderen. Und Sie gebrauchen diesen Begriff, um eben eine Beziehung zwischen dem Begehren und der Modulation herzustellen. Aber ich denke, Sie müssen diesen Zusammenhang erklären.
Ja, mich interessierte diese Metapher, um zu erklären, wie jemand wie ich, die zunächst eine bestimmte Form des Begehrens oder der Lust gelebt hat, das sollte man vielleicht dazu sagen, ich habe, bis ich 25 war, mich nur und ausschließlich in Männer verliebt, also zumindest soweit ich es gemerkt habe, sagen wir mal so. Und habe erst mit 25 anders lieben gelernt oder mich anders verliebt. Und insofern versuche ich, dieses Begehren oder dieses Wechseln des Begehrens in dieser Sprache der Musik zu erläutern und versuche zu sagen, naja, vielleicht können eben Menschen, so wie ein Musikstück, das an einer bestimmten Tonart oder vielleicht auch einer bestimmten Klangfarbe beginnt, in eine andere Tonart hinüberwechseln. Vielleicht wechselt man auch wieder zurück. Vielleicht gibt es auch nur Anzeichen für eine andere Art von Begehren, die dann nie ausgelebt wird. All das lässt sich sehr gut, glaube ich, in diesem Bild der Modulation erläutern und erklären. Und es birgt eben das, wie ich finde, sehr Schöne von einer größeren Dynamik, von einer größeren Offenheit über sich selbst und das eigene Begehren nachzudenken, als uns das ganze Reden von Identitäten eben normalerweise so nahe liegt.
Ich würde Sie gerne bitten, in diesem Zusammenhang nochmals einen Ausschnitt aus dem Buch zu lesen, und zwar, wo es um die Modulation geht.
Aus heutiger Sicht muss ich damals wie eine sich lang andeutende Modulation geklungen haben. Ein geschulter Hörer hätte aufgehorcht, dass es Töne gab, die auf einen möglichen späteren Klang, auf eine andere Tonart hinwiesen, auch wenn es noch Jahre dauern sollte, bis ich wirklich in ein anderes Begehren fand. Vieles an mir muss fremd oder zumindest mehrdeutig gewirkt haben. Meine Sportbegeisterung, meine nächtlichen Ausflüge ins Front, meine Freundschaft mit Tom. Ich warb um Frauen und verliebte mich doch in Männer. Vielleicht eroberte ich mir so Räume, vielleicht nahm ich mir die Freiheit, abzuweichen von dem Erwartbaren, probierte andere Formen, andere Sprachen aus, Variationen von der Norm, so wie ich es durch die Musik gelernt hatte. Vielleicht gab es keine Zieltonart, vielleicht hätten die fremdklingenden Töne oder Akkorde in mir auch einfach ambivalent bleiben können, ohne Auflösung. Vielleicht war das auch schon der Anfang des sich öffnenden Begehrens. Warum hatte uns das niemand erklärt? Dass sich für manche das Begehren so wandeln kann wie eine Tonart. Dass eine Tonart, das anfängliche Lust, sich öffnen kann hin zu einer anderen und manchmal wieder zu einer anderen. Warum sagt das heute niemand? Warum wird das Spielerische, Leichte, Dynamische aus der Sexualität genommen? Warum sind die Klangfarben, die Tonarten der Lust als so statisch, abgegrenzt, einseitig gedacht? Warum sind die Modulationen verschwunden aus dem Denken über das Begehren?
Ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch »Wie wir begehren« von Caroline Emke. Wenn ich eine Zusammenfassung dieses Buches geben müsste oder darf, dann wäre es für mich unter dem Begriff ein Plädoyer für die Vieldeutigkeit. Sie verdeutlichen das an einem Bild, und zwar gibt es eine einzige Abbildung im Buch. Es handelt sich um ein ganz berühmtes Fixierbild, in dem je nachdem man einen Hasenkopf oder einen Entenkopf sieht und ist mal fixiert auf das eine oder andere, kann man kaum mehr was anderes sehen als eben entweder den Hasen oder die Ente. Und wie gesagt, ich unterstelle Ihnen nun, dass Sie ein Plädoyer für die Vieldeutigkeit geschrieben haben. Frage, ist es so, dass Sie mit diesem Buch eigentlich auch wollen, dass man eben Menschen allgemein und im Besonderen Homosexuelle, aber Menschen allgemein nicht einfach als das eine oder andere wahrnimmt, sondern eben als Hasen und Enten oder was auch immer?
Ja, das wäre eine mir sehr angenehme Vorstellung, wenn das Buch so gelesen würde, dass es ein Buch ist über Vieldeutigkeit, über verschiedene Weisen des Sehens. Ich glaube, das ist das, wofür dieses berühmte Bild von dem Hasen oder eben dem Entenkopf steht. Schaut man zunächst auf dieses Bild, erkennen die meisten Menschen eben entweder einen Hasen oder eine Ente. Und erst, wenn sie darauf hingewiesen werden, übrigens schau doch nochmal drauf und guck mal, ob du nicht auch was anderes daran sehen kannst, dann kippt, also wie bei diesen berühmten Kippbildern immer, der Blick und man sieht auf einmal eben etwas anderes. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, in dem man weiß, dass sowohl ein Hase als auch eine Ente in diesem Bild zu sehen sind, hat man nicht mehr diesen ersten fixierenden Blick. Und das ist das, was mich interessiert. Also mich interessiert zu sagen, ja, natürlich schauen Menschen, also andere auf Menschen wie mich und sagen, das ist eine homosexuelle Frau, was immer die damit verbinden. Aber möglicherweise schauen sie eben auch darauf und sagen, das ist jemand, die klassische Musik liebt. Um jetzt mal irgendeinen anderen Aspekt zu nehmen, der sichtbar wäre in jemandem wie mir. Und ich glaube, dass in diesem Zeitalter, in dem wir leben, in dem der ganze öffentliche Diskurs unglaublich geprägt ist vom Reden über Identitäten. Wir reden über den Islam, wir reden über Nationalstaatlichkeiten, wir reden über Hautfarbe. Es ist ein Zeitalter, in dem diese Vorstellung von Identitäten, ob sie religiös, ethnisch, sexuell oder kulturell geprägt werden, überhand genommen hat. Sicherlich aus guter Absicht. Also ich glaube auch, das ist wohlmeinend gewesen, dass man doch mal auf diese Andersartigkeit achten sollte. Ich finde aber auch, es hat mittlerweile wirklich pathologische Formen angenommen. Ich möchte nicht, dass das Ergebnis dieses Buches ist, dass ich jetzt immer überall als Expertin für Sexualitätsfragen eingeladen werde. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn ich für Musik eingeladen würde. Aber ich will nur sagen, dieser Hinweis auf Vieldeutigkeit ist eben auch ja ein Plädoyer dafür, dass wir im öffentlichen Diskurs wirklich aufhören müssen, Menschen nur noch über Zugehörigkeiten zu Religionsgemeinschaften oder Zugehörigkeiten zu anderen Arten von Gemeinschaften zu definieren.
Das ist ein schönes Schlusswort. Caroline Emke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Die Autorin und Journalistin Caroline Emke im Gespräch mit Ina Bösch. Emkes Buch trägt den Titel »Wie wir begehren« und es ist im Fischer Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.